Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings Astrid Huber. Astrid Huber leitet beim österreichischen Bundesdenkmalamt das Informations- und Weiterbildungszentrum Baudenkmalpflege in der Kartause Mauerbach. Das ist ein Kartäuserkloster nördlich von Wien und eine der ganz wesentlichen Zielsetzungen dieser Forschungen, dieser Arbeiten ist die Sensibilisierung für die Pflege unseres baukulturellen Erbes. Astrid, du hast dafür ein sehr schönes Motto gefunden, Care and Repair.
Ja, Care and Repair drückt eigentlich wunderbar aus, das, was uns schon seit mittlerweile heuer 40 Jahren bewegt. Wir haben diesen Begriff Care and Repair, ich glaube, im Rahmen einer Ausstellung im Jahr 2004 geprägt, weil es eben sehr schön diese Tradition von Pflege, Wartung und Reparatur darstellt und kurz und prägnant zusammengefasst. Unsere Abteilung ist 1984 gegründet worden als Zentrum für historische Handwerkstechniken. Eigentlich zu einer Zeit, wo man sich für das traditionelle Handwerk noch relativ wenig interessiert hat und auch noch relativ wenig für die historischen Baumaterialien. Und wir waren, ich glaube, fast Vorreiter hier auch, man könnte fast sagen, auch im deutschsprachigen Raum, mit diesem Interesse an dieser Tradition. Und verbunden mit diesem Interesse an den historischen Materialien war von Anfang an auch schon das Thema Tradition von Pflege, Wartung und Reparatur. Warum das? Ganz einfach, weil diese historischen Baumaterialien das zulassen. Ganz im Gegensatz dazu die ganzen modernen Produkte heutigen Baustoffindustrie, die im Grunde als Einwegprodukte gemacht werden, auch eine relativ kurze Lebensdauer haben. Und denken wir nur an das Thema Gewährleistung beispielsweise, wo wir heute von Gewährleistungen von 3 Jahren sprechen, vielleicht auch noch von 30 Jahren versteckter Mangel. All das haben wir mit unseren traditionellen Baumaterialien nicht.
Die große Stärke unseres baukulturellen Erbes ist ja deren extrem langer Lebenszyklus. Da sprechen wir nicht von Jahren, nicht von Jahrzehnten, da sprechen wir tatsächlich von Jahrhunderten. Aber dass ein Lebenszyklus so lang dauern kann und damit letztlich eine hervorragende Energieeffizienz bietet, dazu ist eben die Pflege notwendig. Und zur Pflege gehört wiederum Wissen, es gehören Fähigkeiten und Fertigkeiten. In vergangenen Zeiten, und ich kann mich erinnern, auch meine Eltern pflegten das Haus noch selbst. Das war ja nicht etwas, wo man sich einen Handwerker geholt hat. Das war ja etwas, das man selbst gemacht hat.
Ja, du drückst es schön aus. Man könnte ja auch überlegen, was ist der Unterschied zwischen Pflege und Wartung? Und wir sagen immer ganz schön, die Pflege gehört eigentlich zum Bewohner, zum Eigentümer des Hauses und die Wartung gehört dann zum Professionisten, zum Handwerker, der einfach noch im Umgang mit diesen Materialien und Techniken versiert ist. Und ich darf vielleicht noch mal kurz zurückkommen, warum hat das Bundesdenkmalamt ein Zentrum für historische Handwerkstechniken gegründet? Und genau da sind wir wieder bei dem Thema Pflege und Wartung, weil auch wir in der Denkmalpflege haben leider Gottes durch das Aufkommen der Bauindustrie in den 1950er, 60er Jahren geglaubt, dass wir weg müssen von den traditionellen Wegen und hin zu modernen Systemen, modernen Konstruktionen, um aber bald zu merken, hoppala, genau diese Systeme sind nicht pflegbar und wartbar. Wir haben nur aber als Bundesdenkmalamt die Aufgabe, sogar im Gesetz festgehalten, für den dauerhaften Erhalt unserer Baudenkmale zu sorgen. Und das geht nur dann, wenn wir technologisch richtig arbeiten und pflegbar und reparaturfähig arbeiten. Ich selbst kann mich noch an viele Diskussionen erinnern, wo wir dann in Baubesprechungen, wo es hieß, es ist egal, was es kostet, es wird einmal gescheit gemacht und dann will ich 50 Jahre oder 100 Jahre Ruhe haben. Meistens haben sie eh nur von 30 Jahren gesprochen. Aber selbst das ist eigentlich eine Illusion und ich muss mir, selbst wenn ich einen Neubau errichte, auch schauen, dass meine Wasserableitung funktioniert, dass meine Dachrinnen ausgeräumt sind. Und gerade bei einem historischen Gebäude das vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Und das Tolle an einem historischen Gebäude, und das beweisen die vielen, vielen Jahrhunderte alten Gebäude, die wir in Österreich noch haben, die bis 800 Jahre sind und vielleicht auch noch älter, da dass das möglich ist. Und das ist aber nur möglich, wenn ich diese historischen Materialien kenne. Und da ist federführend natürlich die Kalktechnologie oder auch der Leinölanstrich am Holzfenster. Wenn ich mit diesen Materialien arbeite, so kann ich gewährleisten, dass ich auch über Jahrhunderte pflegen und warten kann und damit auch über Jahrhunderte erhalten kann und im Grunde unser Denkmalschutzgesetz erfüllen kann.
Ich finde es ja insofern sehr interessant. Ich glaube, es ist für die meisten Menschen selbstverständlich, das Auto regelmäßig zum Service zu bringen. Und es ist offensichtlich überhaupt nicht populär, ein Gebäude zu pflegen.
Mhm. Ich finde schön, dass du auch genau dieses Beispiel bringst, weil das ist dann, wenn ich mit meinem Latein fast am Ende bin, dann komme ich genau mit diesem Beispiel. Das sind dann vielleicht auch mal Großinvestoren, Eigentümer von größeren Projekten. Dann sage ich, ja, aber Sie haben vielleicht auch ein neues Auto in der Garage stehen, vielleicht einen Porsche oder vielleicht sogar einen Oldtimer. Aber Sie müssen auch regelmäßig zu Ihrem Service fahren, ja? Und dann auf einmal, kurze Stille, sagt, ja. Und da gibt's dann dieses Zurückbesinnen. Die Anfänge unserer Abteilung waren eigentlich ein Zurückbesinnen. Damals von meinem Vorgänger Karl Neubert, der die Abteilung gegründet hat und auch mit vielen anderen Kollegen im Denkmalamt gesehen haben, mit diesen modernen Stoffen kann ich das nicht. Das funktioniert nicht. Ich muss wieder zurück zu dieser Tradition und zu diesem Wissen. Wir haben in Österreich, muss man sagen, ja, wenn man europaweit und im Grunde weltweit umschaut, noch immer eine der besten handwerklichen Ausbildungen. Unsere Handwerkermeister gewinnen regelmäßig auch internationale Wettbewerbe. Jetzt haben wir gerade eine Steinmetzmeisterin wieder gehabt, die Weltmeisterin wurde, ich glaube letztes Jahr. Aber es ist natürlich so, dass auch in der heutigen Ausbildung zum Handwerker dieses Wissen um die traditionellen Materialien und Techniken in den Hintergrund geraten ist. Halbindustrielle Verfahren, auch der Umgang mit Fertigprodukten. Und wie gesagt, auch diese Produkte sind in der Denkmalpflege eingesetzt worden, um bald einmal zu sehen, die sind oftmals auch nicht kompatibel, auch bauphysikalisch nicht kompatibel mit dem Altbestand. Ja. Wir müssen wieder zurück zu diesem Wissen. Und wer hat dieses Wissen noch? Das waren die alten Meister. Und die hat Neubert dann im Mauerbach sozusagen zusammengeholt und hat begonnen an diesem Objekt, und das war ja auch nochmal spektakulär, dass genau zu dieser Zeit so ein Objekt zur Verfügung stand, an diesem Objekt diese Weiterbildung zu machen.
Ich bin quasi als Kind da 1960er, 70er Jahre, war für mich so das erste Mal die Konfrontation mit nicht funktionierenden Materialien, auf die mich mein Vater hingewiesen hat. Das waren die Dispersionsfarben. Damals gab es diese sogenannten Dispersionsanstriche, gibt es ja auch immer noch. Okay. Und die sind dann nach einigen Jahren sehr augenfällig abgeblättert. Da gibt es den bauphysikalischen Hintergrund, die sind diffusionsdicht. Es gibt einen Stau dahinter und durch den Druck, durch den Dampfdruck letztlich blättern die ab. Und da hat mich mein Vater schon darauf hingewiesen und gesagt, ja, schau.
Das funktioniert
nicht. Also er war sehr konservativ und hat gesagt, das moderne klumpert,
das funktioniert nicht. Ja. Genau, und diese Erkenntnis hatte eben auch Karl Neubert, obwohl er selber noch, muss man dazu sagen, und wir haben jetzt gerade heuer, starten wir mit ein Restaurierungsprojekt, Wartungsprojekt unserer Kirchenfassade. Und die wurde noch unter Neubert 1972 abgeschlagen und durch eine moderne Kalkzementputzfassade ersetzt. Man muss dazu sagen, mit relativ wenig Zement damals, aber natürlich die ganze Substanz, natürlich das Erscheinungsbild in der Textur, in der Wirkung ist natürlich jetzt eine andere. Aber er hat bald einmal gemerkt, hoppala, da habe ich etwas runtergeschlagen, das jetzt viele hunderte Jahre alt war, ja, um etwas Neues zu machen. Das heißt, er war, und das finde ich ist ihm hoch anzurechnen, nicht nur jemand, der vieles ausprobiert hat, aber er hat auch gesehen, was nicht funktioniert und hat aus seinen Fehlern gelernt und hat die Notwendigkeit gesehen, dieses Wissen zu erhalten, einerseits durch Sammlungen. Wir haben gleich 1984 gestartet, auch Sammlungen anzulegen von Werkzeugen einerseits, aber auch von Baudetails, von Fenstern, von Türen, von Bodenplatten, von Ziegeln, von Beschlägen, die wir heute auch in Mauerbach aufgearbeitet in Sammlungen auch einem breiten Publikum präsentieren.
Es gibt auch die großartige Sammlung der Gesteine der Donaumonarchie, die, glaube ich, wurde ja anlässlich der Weltausstellung 1873 in Wien angelegt. Mhm. Und diese Steine aus den verschiedenen Steinbrüchen der Monarchie sind ja, glaube ich, das sind Würfel, so 15 mal 15 oder 20 mal 20.
Ja, sowas 9 Zoll ist es ja, genau. Ja,
ja. Also kann man jetzt umrechnen, 9 mal 2 ist 18, 9 mal 5, 5 ist 22, 5.
So irgendwas, ja.
Und die haben ja die unterschiedlichen Oberflächenfakturen, also von gespitzt übergestockt bis geschliffen.
Und schariert, ja.
Und das ist ja das sogenannte Lapidarium.
Genau, die stehen in unserem Lapidarium und das ist auch ein unglaublicher Schatz, den wir haben. Natürlich allein schon einmal historisch gesehen, also dass man zur Wiener Weltausstellung, da hat man ja gezeigt, was das Land zu bieten hat und dass man zu diesem Anlass auch Steinbruchbesitzer gebeten hat, einen Würfel in dieser Größe eben mit diesen unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen einzuschicken und dort, und das sind doch, ich glaube, an die 600 Gesteine, die wir haben, also ja. Steinwürfeln, ja. unterschiedliche Gesteine, und die auch dort wirklich prominent zu präsentieren.
Das ist also ein schöner Gedanke. Also mir erinnert es jetzt spontan an die Arbeitsweise Diderots und D'Alemberts für die Enzyklopädie, wo ja auch die verschiedensten Beiträger gebeten wurden für diese große Enzyklopädie-Beiträge. Und letztlich ein Gedanke, den wir jetzt wieder in der Wiki-Idee finden, wo ja auch wieder, und ich denke, dieses Zustandekommen des Lapidariums durch viele Beiträger, für jeden Einzelnen ist es eigentlich eine kleine, eine geringe Leistung, aber in Summe ist es dann eine absolut wertvolle Sammlung.
Damals schon, weil es einfach gezeigt hat, die Vielfalt der verschiedensten Gesteine, die es gibt in ihren Farben, in ihren Strukturen, in ihren Mustern letztendlich. Und das war aber die Basis im Grunde, um die ganze Gründerzeit, die ganzen Gebäude des Historismus überhaupt zu schaffen. Der Bedarf an sowohl Bau wie die Dekorsteine war immens damals und heute für uns eine unglaubliche Wissensquelle, weil ich glaube, es sind fast 80% dieser Steinbrüche sind nicht mehr aktiv. Die sind aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen worden. Und wir haben aber diese Gesteine in unseren Gebäuden. Viele davon unter Denkmalschutz auch. Wie gehe ich heute damit um? Was ist das überhaupt für ein Gestein? Aus welchem Steinbruch stammt? Finde ich diesen Steinbruch nicht? Kann ich vielleicht aus diesem Steinbruch noch einen Stein für eine Restaurierung gewinnen? Und es gibt ein paar schöne Beispiele, wo man auch wirklich für eine Restaurierung einen stillgelegten Steinbruch unter Anführungszeichen wieder geöffnet hat und einen Stein für eine Restaurierung, für eine Ergänzung gewinnen konnte. Also es ist für uns eine unglaublich wichtige Quelle auch heute in der Baudenkmalpflege.
Eine weitere Sammlung in Mauerbach, die ich sehr, sehr spannend finde, ist das Sandkataster, das einfach aus Österreich, aus den verschiedensten Regionen, die unterschiedlichen Sande, dass eben der Zuschlagstoff Sand in einem Mörtel für einen Verputz, dass Sand nicht gleich Sand ist.
Mhm. Du hast das schon wunderbar zusammengefasst. Das ist eine sehr junge Sammlung, die wir haben. Das war eigentlich basierend auf einer Idee, die wir, wie lange wird das jetzt her sein, maximal 10 Jahre, die wir hatten. Die Schweizer hatten so etwas Ähnliches für eine Region angelegt. Und wir haben immer wieder Anfragen gehabt. Und wir sind ja in Mauerbach nicht nur ein Forschungs- und Weiterbildungszentrum, sondern auch so etwas wie ein, wenn du möchtest, Informations- und Beratungszentrum. Das heißt, zu uns kommen Leute, Eigentümer, aber auch viele Ausführende, Planer, Architekten, die Fragen haben über Techniken, über Materialien oder auch, wo finden sie geeignete, qualifizierte Leute, die vielleicht auch noch einen Kalkmörtel an ihrer Baustelle machen könnten. Und sehr oft die Anfrage, wo kriege ich noch einen gescheiten Sand her? Ja? Du weißt das vielleicht sogar auch noch besser als ich. Man hat traditionell immer regionale Baustoffe verwendet. Ja? Transport war das teuerste. Und man hat folglich nicht nur den Stein aus der Region genommen, sondern man hat natürlich auch den Kalk oder auch die Sande aus der Region genommen.
Also wir sitzen hier jetzt am Ufer des Hallstätter Sees und es gibt hier im südlichen Bereich des Hallstätter Sees zwei Einflüsse. Das ist einmal die Traun, einmal der Waldbach. Und es wurde traditionell, also ich habe Belege noch aus den 1930er Jahren, wo im Mündungsbereich Schotter und Sand entnommen wurden, weil die durch die Strömungsverhältnisse in ganz unterschiedlichen Kornfraktionen vorliegen und man sich je nach Entnahmestelle, und ich habe mich da auch juristisch schlau gemacht, im österreichischen Wasserrechtsgesetz ist es immer noch zulässig, also quasi als Naturrecht, darf man sich wohlgemerkt aus den öffentlichen Gewässern darf man sich Sand entnehmen, genauso wie man sich Wasser lediglich mit Handschöpfgefäßen entnehmen darf. Und so darf man Sand entnehmen, allerdings mit der Einschränkung, ohne dabei den Strömungsverlauf zu verändern. Also diese Entnahme wäre laut Wasserrechtsgesetz noch zulässig. Auch jetzt noch eine Anmerkung. Ich werde in die Shownotes dieses Podcasts für unsere Hörerinnen und Hörer die Kontaktdaten, den Link zur Kartause Mauerbach setzen. Du wirst natürlich dann mit Anfragen überhäuft.
Alles gut. Ja. Also vielleicht kommen wir nochmal zurück auf diesen Sandkataster. Also der Hintergrund waren eben die vielen Anfragen von Restauratoren, aber auch Handwerkern, von Steinmetzen, von Maurern, die gesagt haben, für meine Baustellenmischung würde ich gerne einen, oder für meine Fassade, die zu ergänzen ist, brauche ich einen Sand, der dem Bestand entspricht. Wo kriege ich den jetzt noch her? Insbesondere natürlich auch das Thema bei Naturputzen, die vielleicht eine bestimmte Eigenfarbigkeit haben, eine bestimmte Zusammensetzung des Sandes. Und wo kriege ich das her? Und wir haben dann immer einzeln diese Anfragen beantwortet, auch mit Hilfe unserer Geologen, ja, und insbesondere auch dem Karl Stingel, der auch unsere Steinsammlung betreut. Und haben dann immer geschaut, was gibt's, was ist dort in der Region vorrätig? Vielleicht schau mal, ob du dort bei dieser Grube vielleicht noch was kriegen könntest. Und dann hatten wir die Idee, wir könnten ja so etwas, und wir haben das Projekt auch genannt, Sandlandschaften Österreichs, also einen Sandkataster zusammenstellen, der uns auch zeigt, welche Sande in welcher Region auftreten, ja, und welche kann man heute noch beziehen, ja, und es sind sowohl Grubensande wie Bachsande drinnen. Wir haben auch zum Teil aus den Flüssen auch noch Sande entnommen, wie beispielsweise Wienfluss legal entnommen, ja. Und haben diese Sande natürlich alle auch naturwissenschaftlich aufgearbeitet. Da war der Facker Spinter eben auch noch mit dem Karl Stingel zusammen federführend tätig. Und diese Analysen stehen jetzt zur Verfügung. Die Sande selbst auch, die kann man im Mauerbach anschauen, kann auch kleine Proben entnehmen. Also wir haben überall ein bisschen größere Fraktionen behalten und kann einfach schauen, welches Material wäre jetzt für meine Baustelle geeignet.
Da fällt mir etwas auch Spannendes ein. Ich habe einmal im Gespräch mit dem Salzburger Stadtbaumeister Wilfried Huemer, hat er mir erzählt, er hat noch die alten Siebe, wo die Maschenweiten im Zollmaßsystem sind. Und er sagt, es ist unterschiedlich, ob man jetzt heute mit metrischen Sieben, wo man eben Konfraktionen 2, 4, 8 hat, oder diese alten Zollsiebe, weil gerade bei zum Beispiel beim Rieslerbewurf hat man natürlich, wenn man mit diesen Zollsieben aussieht, doch andere Korngrößen.
Ja, das ist sehr spannend. Das höre ich zum ersten Mal, aber es liegt natürlich auf der Hand, dass es so war. Und du hast jetzt auch noch den Begriff der Sieblinie gebracht. Auch das ist natürlich ganz wichtig. Ein Sand, ein natürlicher Sand, ein Grubensand, aber auch ein Bachsand hat eine bestimmte Sieblinie. Das heißt, von einem Feinstanteil bis zu einer gewissen Größe. Und diese Sieblinie beeinflusst mir ganz stark auch die Qualität meines Mörtels. Und je nach Anwendungsgebiet brauche ich auch eine bestimmte Sieblinie. Die haben wir natürlich auch angeschaut bei unseren naturwissenschaftlichen Analysen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist einfach die Überlegung, wo bekomme ich diese Sande überhaupt her? Ja, das heißt, Bezugsquellen sind auch ganz wichtig. Wenn ein vielleicht weniger erfahrener Baumeister, Maurer einen Mörtel jetzt machen möchte und wie man es üblicherweise macht, zum Lagerhaus geht um die Ecke oder im nächsten Ort, dann wird er keinen Sand finden, der für einen Kalkmörtel geeignet ist. Warum nicht? Er wird einen Sand finden, der für meinen Zementmörtel geeignet ist.
Das heißt, zu viel Feinanteil dabei.
Nein, umgekehrt. Er wird dort nur mehr einen gewaschenen Sand bekommen. Ja. Das heißt, im Bauhaus, im Lagerhaus kriege ich üblicherweise nur gewaschene Sande. Warum? Weil ich für einen Zementmörtel einen gewaschenen Sand brauche. Ganz einfach erklärt, bei der Kristallbildung des Zements, wenn größere Kristalle gebildet werden, die mehr Porenraum brauchen. Der Kalkmörtel kann nur ganz kleine Kristalle bilden und braucht folglich Brücken wieder, um zu einem nächsten Korn zu kommen. Das heißt, er braucht einen Feinstanteil. Und das war oftmals auch der Grund, warum in der Wiederentdeckung, wenn du so möchtest, des Kalkmörtels, die oftmals falsch nicht funktioniert haben, weil sie einfach einen gewaschenen Sand verwendet haben. Ja. Und wenn du aber jetzt in der Grube beziehst, da kriegst du dann verschiedenste Varianten und du kannst eben auch noch ungewaschene Sande beziehen und das ist das, was du für deinen Kalkmörtel brauchst.
Ich kenne es ja jetzt umgekehrt, aber ich finde es jetzt sehr spannend. Also der Gedanke ist für mich absolut nachvollziehbar. Mhm. Hier die historischen Putze in Hallstatt, weil wir ja hier im Gebirge sind, wo ja quasi Sand natürlich nur quasi an den Mündungen der Bäche beziehungsweise des Traunflusses statt. Und das sind natürlich aus ihrer Natur heraus gewaschene Sande.
Obwohl sie trotzdem Feinstanteile haben. Oder also, habt ihr die nicht in euren Sanden hier?
Ich habe es nicht untersucht.
Aber da müsste man jetzt wirklich, da bin ich jetzt nicht vom Fach, da müsste man jetzt wirklich mit unseren Geologen, insbesondere mit Karl Stingel, der sich ja da spezialisiert hat, sprechen. Aber auch die Bachsande haben durch ihre Ablagerung auch Feinstanteile.
Ja.
Aber ich würde das würde ich nochmal in Wirrück sprechen vielleicht.
Aber offenkundig, da Befund, dass in Hallstatt seit Jahrhunderten die Mörtel halten und seit Jahrhunderten,
also bis, sein, ja?
bis 1860 eigentlich nur Kalk als Bindemittel mhm. zur Verfügung stand und sie halten offenkundig. Also
ich glaube schon, dass da ein Feinstanteil drin ist, ja. Ja. Aber es sind ja Ablagerungen aus den Sandbänken üblicherweise, denke ich, dass man die verwendet hat.
Dass man nicht direkt im Bachlauf, sondern wirklich vom Uferbereich und da wird es dann die Feinstanteile einspülen.
Ja, und je nachdem natürlich für welche Anwendung. Ja. Wir kommen ja jetzt gerade von unserem Workshop vom Kalkbrennen.
Tag der Aufnahme ist der 26. April 2024.
Okay. Ja.
Und wir beide waren gemeinsam in Grundlsee, Kalkbrennen 2.0.
Mhm.
Und da können wir auch noch etwas berichten.
Ja. Und zwar wieder ganz großartig zu sehen, wie leidenschaftlich alle Teilnehmer dabei waren, aber auch wie viele Besucher vorbeigekommen sind. Und was mich besonders bewegt hat, war auch die kurze Rede vom Bürgermeister von Franz Steinecker vom Grundlsee, der ja fast gerührt von dieser Wiederentdeckung dieses kulturellen Erbes in der Region eigentlich gesprochen hat. Und da geht es natürlich um das Technologische, dieses Material wieder zu entdecken und auch was es kann, der Kalk. Aber es geht auch um das, wenn du so möchtest, diesen Brauch oder diese Tradition in der Region. Und wir haben das dort so wunderbar gemeinsam festgestellt, wo man an der Gößler Wand steht, die ja aus dem Kalkstein besteht, umgeben vom Wald, der das Brennholz für den Kalkofen liefert. Und natürlich das Wasser, das dann auch aus dem Grundlsee wiederum kommt, mit dem ich diesen Kalk dann lösche. Und man bewegt sich einfach in dieser Kulturlandschaft. Und der Kalk selber, das Bindemittel schlechthin natürlich für meinen Mauermörtel, für meinen Verputz, für meinen Anstrich und natürlich auch für die eine oder andere Stuckdecke, die in der Barockzeit geschaffen wurde, die auch aus nichts anderem besteht als aus Kalk, Sand und Wasser. Also das war wirklich wieder ein großartiges Erlebnis. Das Kalkbrennen kann man am Grundlsee erleben, aber man kann es natürlich auch bei uns in der Kartause Mauerbach erleben. Wir haben in den 90er Jahren schon erste Forschungsprojekte zur Kalktechnologie gehabt. Warum ist die Kalktechnologie so wichtig in der Denkmalpflege? Es gab bis etwa 1860 in unseren Breiten kein anderes Bindemittel. Die ersten Zemente, und da war der Romanzement der erste, sind erst eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgetreten. Die ganze Gründerzeit, die ganzen Fassaden wären ohne diese Technologie nicht möglich gewesen. Aber alle Gebäude, die bis 1860 entstanden sind, haben nun mal ihren Mauermörtel aus Kalk, Sand und Wasser, im Verputz und so weiter. Manchmal natürlich abhängig von der Region. Denken an unsere Kellergassen in Niederösterreich beispielsweise, haben wir natürlich den Lehmbau und den Lehmputz noch. Aber auch der hätte ohne den Kalkanstrich, den Schützenden, nicht funktioniert. Das heißt, für uns in der Denkmalpflege ist einfach die Kalktechnologie ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, mittlerweile seit dem Jahr 2000 brennen wir Kalk auch in der Kartausen Mauerbach. Wir haben leider keinen traditionellen historischen Kalkofen, aber wir haben einen nach historischem Vorbild errichteten Ofen, einen kleinen, viel kleineren als in Grundlsee stehenden, bei uns im Kreuzgarten. Und da brennen wir das nächste Mal wieder am 25. und 26. Mai. Da haben wir unsere Tage der offenen Tür, wo wir nicht nur die Fachleute, sondern wirklich auch alle Interessierte von klein bis groß, auch für die ganz Kleinen gibt's was zu tun, einladen und wo sie zuschauen können bei traditionellen Handwerkstechniken, aber auch selber mitmachen, beim Ziegelschlagen, beim Freskomalen, Stuckmarmor herstellen, in der Schmiede, in der Drechslerei, in der Ziselierwerkstatt, bei den Steinmetzen und natürlich das ganze Haus ist auch geöffnet mit all seinen Ausstellungen auch.
Die Kartause Mauerbach bietet ja ein reichhaltiges Kursprogramm, also in genau diesen Techniken, die du jetzt beschrieben hast. Aber diese Kurse, die richten sich in erster Linie an Handwerker. Also die richten sich nicht jetzt an ein Laienpublikum. Wie ist da die Zugangsschwelle zu diesen Kursen?
Ja, wir würden gern noch mehr machen. Das schaffen wir kapazitär nicht. Aber es ist natürlich unser Hauptzielpublikum, sind alle Professionisten, die in der Denkmalpflege, in der Baudenkmalpflege tätig sind. Das sind primär die Ausführenden, die wir ansprechen. Das ist so auch der Ansatz gewesen seit unserer Gründung, dass wir versuchen, wirklich die Bauhandwerker in den alten Techniken zu schulen. Das heißt, es sind in etwa, ja, vielleicht 75% der Kursteilnehmer, Seminarteilnehmer, Teilnehmerinnen kommen aus dem Handwerk, da wirklich breit gefächert vom vom Maurer, Maler, Tischler, Schmied, Schlosser, Ziseleur, von die Steinmetze, die Stuckateure, die hier aber bei uns, und das ist das Wichtige, und das ist, macht letztendlich, glaube ich, auch einen Großteil der Qualität aus, interdisziplinär zusammenarbeiten mit den Restauratoren, auch mit den akademischen Restauratoren, mit den Planern, Architekten, ganz wichtig auch die Eigentümervertreter, ja, Diözesanbauämter, Burghauptmannschaft, BIK, Bundesdenkmalamt, natürlich die eigene Kollegenschaft, die auch zu unseren Workshops kommt. Und alle gemeinsam erarbeiten sich ein Thema oder arbeiten an einem Thema, und genauso ist es letztendlich dann auch auf der Baustelle. Und auch da muss man miteinander kommunizieren und respektvoll auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und auch das vermitteln wir, und auch die verschiedenen Fachdisziplinen des anderen kennenzulernen, aber auch schätzen zu lernen und eine Sprache möglichst zu sprechen. Ja.
Ich habe vor kurzem eine Podcast-Episode gestaltet, da ging es, die habe ich mit einem Tischlermeister, mit Joel Schmalnauer gemacht, und da ging es um Arbeiten in berufsfremden Handwerken, dass er eben als Tischlermeister mit Begeisterung auch in anderen Handwerken arbeitet und quasi in einem Handwerk sehr gut ist, aber hier etwas anderes kennenlernt. Und es gibt schon so etwas wie so handwerkliche Grundfertigkeit. Also wenn man einmal ein Handwerk beherrscht hat, kann man, glaube ich, dann doch gut in ein anderes hinüberwechseln.
Ja, ich denke jetzt beispielsweise nur an unseren Kurs über die Instandsetzung historischer Fenster. Da ist es, wenn man so ein Fenster betrachtet, das besteht ja aus verschiedensten Teilen, und das funktioniert nur dann, wenn verschiedene Handwerker zusammenarbeiten. Ja, wir brauchen den Tischler, wir brauchen den Glasermeister, wir brauchen den Maler für den Anstrich, der vielleicht noch Wissen hat, wie ein Leinölanstrich umzusetzen ist. Wir haben vielleicht Beschläge, da brauche ich meinen Schmied, ich brauche vielleicht meinen Ziseleur, wenn die Beschläge dann vielleicht auch noch getrieben und ziseliert sind. Und alle gemeinsam schaffen dieses im Grunde kleines Meisterwerk. Und genauso soll es eigentlich auch dann in der Sanierung sein, wenn ich so ein Fenster instand setze und vielleicht auch ein Glas einzusetzen habe, dann muss ich wissen, dass ich meinen Erstanstrich in Leinöl vor dem Einsetzen des Glases in Leinöl-Kit natürlich brauche. Ja, also da diese Zusammenarbeit ist ganz wichtig, und dann brauche ich auch ein Grundverständnis von dem Gewerk des anderen Handwerkers und auch wie und wann ich sozusagen meine Arbeit dann umzusetzen habe.
Also oder aus dem von dir genannten Grund, dass es ja früher durchaus üblich war, dass der erste Leinöl-Anstrich noch vom Tischler erfolgt ist, dass ich ja quasi das Fenster nicht die Werkstätte wechseln muss. Der Tischler macht den ersten Leinölanstrich, lässt den einziehen und dann geht's zum Glasrahmen, und der kann dann sein Kitbett in den vorbehandelten Kitfalz einbringen.
Aber da braucht er das Wissen eben.
Ja, deine Formulierung im vorletzten Satz so gut gefallen, das Fenster als kleines Kunstwerk. Also das Fenster als kleines Kunstwerk. Und da ist mir jetzt der große Kontrast dazu eingefallen. Ich kenne eigentlich sehr viele barocke Baupläne, wo die Fenster nicht eingezeichnet sind, wo im Bauplan eigentlich anstelle des Fensters nur ein schwarzes Loch eingezeichnet ist, weil man brauchte damals keinen Baumeister, keinen Architekten, der ein Fenster geplant hat. Das war eben genau dieses Team von Handwerkern, die in der Lage waren, in dieses schwarze Loch am Plan ein kleines Kunstwerk einzubauen.
Ja, schön zum einen, aber wenn du jetzt beispielsweise an die Fischer-Delsenbach-Stiche denkst, wo wie prominent dann gerade das Fenster und detailreich dann in der Ansicht dieser barocken Palais etc. Gebracht wird.
Wo es dann um
genau.
die, ja.
Beziehungsweise auch die einzelnen Ansichten der ganzen Palais, und wo dann mit einer in der Ansicht, nicht in der Planung, aber dann in der Ansicht, wie bedeutend genau da dieses Fenster ist und wie bedeutend das ist in der Erscheinungsbild einer Fassade.
Ich glaube schon, dass die Fenster die Augen des Hauses sind.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und wir haben ja auch genau diesem Thema eine eigene Ausstellung in der Kartause Mauerbach gewidmet, basierend auf unserer Fenstersammlung. Muss ich das vorstellen, ein bisschen so wie ein Schaudepot. Also man darf sagen, in unser Depot hinein und wird von den schönsten Objekten begrüßt, wenn du so möchtest. Und was wir dort auch machen, ist natürlich auch ein bisschen die Entwicklung des Fensters aufzuzeigen, vom Einfachfenster hin zum Winterfenster, hin zum Kastenfenster, aber auch so spezielle Themen wie ein Vogelschutzgitter aus St. Florian beispielsweise haben wir in unserer Sammlung, oder das Thema der Fensterläden, ja, das leider Gottes ein bisschen, wo wir ein bisschen diese Tradition verloren haben. Und wir hoffen ja auch im Rahmen unseres gemeinsamen Projektes vielleicht dass wir vielleicht dieses Wissen um die Funktion von Fensterläden, dass wir vielleicht ein bisschen zu diesem Wissen wieder zurückkehren und das vielleicht auch wieder in auch moderne Konstruktionen einsetzen können, was die Beschattung betrifft.
Ja, und vor allen Dingen auch die Idee der saisonal veränderlichen Gebäudehülle. Mhm. Dass ich in der Wintersaison, wo ich einen hohen Wärmeschutz brauche, ein Winterfenster, einen Außenflügel einhänge und an dessen Stelle in der Sommersaison, wenn das Thema Hitzeschutz ist, Schutz vor Besonnung, einen an dieser Stelle passenden Fensterladen oder wie es in Ostösterreich heißt, Fensterbalken. Mir gefällt ja der französische Ausdruck Jalousie so gut, weil ja der übersetzt Eifersucht bedeutet. Also da habe ich immer das Bild, dass man so vom ersten Obergeschoss durch die Lamellen in den Garten späht und dann etwas erblickt, was Eifersucht evoziert. Also ich glaube, in diesen Jalousien steckt, sollte sich das Klima tatsächlich zu einem wärmeren Klima verändern, wird Wärmeschutz, Hitzeschutz ein Thema werden. Und ich denke, das Jalousie-Thema ist ein sehr schönes Thema. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir gemeinsam dieses Thema angehen. Astrid, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne, ich danke dir.
Dankeschön.
Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu, jeden Freitag um 8 Uhr.